Ja, wir haben es uns ja zur Aufgabe gestellt, eine Art Einführungsschulung in die biblische Seelsorge zu geben. Und das soll nicht nur abstrakt sein, mit viel Theorie, sondern wir wollten das gleich an einem Thema festmachen, und zwar der biblischen Konfliktlösung. Die ersten drei Abende, Vorträge, die wir bis jetzt dazu gehört haben, waren eigentlich mehr Einführung oder Grundlagen. Und heute Abend möchten wir ganz konkret in dieses Thema einsteigen, wie tatsächlich Konfliktlösung nach biblischem Muster oder Vorbild aussieht. Ich bitte nach wie vor um eure Nachsicht und Geduld mit mir, dass es keine PowerPoints gibt. Das ist ganz warm noch. Ich bin gerade fertig mit den Unterlagen, gar nicht dran zu denken, noch PowerPoints zu erstellen. Aber dafür habt ihr den Bonus, ihr kriegt die kompletten Unterlagen zum Nachlesen. Also ihr müsst jetzt nicht wahnsinnig eifrig mitschreiben. Ihr könnt nachher nochmal alles in Ruhe ausformuliert nachlesen. Auch zur Einleitung. Vielleicht kann jemand schon diese Blätter austeilen. Ihr habt wenigstens eine Übersicht heute Abend, was wir behandeln wollen, wenn wir das schaffen. Auch einleiten möchte ich einen Satz sagen, Ehre dem, dem Ehre gebührt. Das Material ist hoffentlich tatsächlich das Material unseres Herrn, aber es haben viele vor uns schon Grundlagenarbeit geleistet, wenn es um biblische Konfliktlösung geht. Und das wichtigste Buch und den wichtigsten Dienst zu diesem Thema bildet wahrscheinlich auf Englisch Peacemaker Ministries. Auf Deutsch wäre das Missionswerk der Friedensstifter. Ken Sandy hat dieses Werk in den 90er Jahren gegründet. Ken Sandy, ein Amerikaner, ist Rechtsanwalt und er war einfach buchstäblich angewidert von der Tatsache, wie viele Christen permanent nicht nur im Streit sind, sondern sogar vor Gericht ziehen wegen ihren Streitigkeiten. Und das hat ihn motiviert, mal systematisch die Bibel in Hinblick auf biblische Konfliktlösung oder Weisheit zur Konfliktlösung zu studieren. Das Werk ist heute sehr, sehr gewachsen und ausgedehnt. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass das Buch schon im Jahr 2000 bei CLV erschienen ist und jetzt auch die Neuauflage des Buches im Bethanien Verlag seit letztem Jahr verfügbar ist. Wenn ihr die Vollversion praktisch dessen hören wollt, was wir hier zusammengefasst weitergeben, dann empfehle ich euch wärmstens Ken Sandy, der Friedensstifter. Es geht nicht ohne Konflikte, weil wir in einer Welt leben, die eine gefallene Welt ist. Wenn wir also tatsächlich an die Sache rangehen und erwarten, mein Ziel ist es, ein konfliktfreies Leben zu leben, dann müssen wir tatsächlich den Herrn bitten, unser Denken zu erneuern. Das kann nicht sein. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt und bitte begeht nicht den Fehler, den ich begangen habe, als wir zum Beispiel an den Bau unseres schönen Gemeindehauses gingen. Ich hatte viele Ziele, aber ich habe mit einem nicht gerechnet, dass Fehler passieren. Und genauso ist es auch in unseren Beziehungen oder in unseren Gemeinden oder an unserem Arbeitsplatz. Es wird Konflikte geben. Wir dürfen Frieden nicht als die Abwesenheit von Konflikten verstehen in einer gefallenen Welt. Wir müssen Frieden in einer gefallenen Welt vielmehr als die Fähigkeit definieren, mit Konflikten friedvoll umzugehen. Versteht ihr den Unterschied? Aber Frieden in dieser Welt ist keinesfalls die Abwesenheit von Konflikten. Das ist ausgeschlossen, weil wir in einer gefallenen, selbstsüchtigen Welt leben. Frieden bedeutet vielmehr zu lernen, wie man mit Konflikten richtig umgeht oder auch wie man mit Gott rechnet. Denk mal an den Herrn Jesus dabei, nur als Bild jetzt, wie er mitten im Sturm schlafen konnte. Warum? Weil er seinen Schöpfer kannte und weil er die Schöpfung kannte. Und auch als Christen ist es uns zwar unmöglich, ein Leben ohne Sturm auf hoher See zu leben, aber als Christen ist es uns möglich, in friedvoller Weise und in der Weisheit Gottes mit Konflikten umzugehen. Vielleicht als kurze Wiederholung, ich hoffe, das wird nicht zu lang, nochmal der Punkt 2, Konflikte verstehen. Was genau ist ein Konflikt und woher kommen Konflikte? Lass uns mit einer Definition beginnen. Ein Konflikt ist eine Meinungs- oder ein Interessenunterschied der die Wünsche oder Interessen eines anderen durchkreuzt. Ein Konflikt ist ein Meinungs- oder Interessenunterschied, der die Wünsche oder Interessen eines anderen durchkreuzt. In dieser Definition ist von Wünschen und von Interessen die Rede. Ein Theologe würde jetzt sagen, das riecht nach Anbetung. Könnt ihr das erkennen? Da gibt es etwas, was ich haben möchte, was ich mir wünsche, was mich begeistert, was mir Zufriedenheit oder Freude oder Sicherheit verspricht. Und das hat mit Anbetung zu tun. Und wir sind nicht die Ersten, die sich Gedanken machen um diesen Zusammenhang, woher kommen diese Konflikte. Jakobus beantwortet diese Frage sogar. Er stellt sie rhetorisch in Jakobus 4. Wer möchte, kann die Stelle mit aufschlagen. Jakobus 4, die Verse 1 bis 3. Woher kommen Kriege? Woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, jetzt kommt die Antwort. Es war eine rhetorische Frage. Jakobus 4, Vers 1. Aus euren Lüsten. Oder denkt nochmal an die Definition. Aus unseren Interessen unterschieden. Aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Um den Text nochmal ein bisschen zu beleuchten, achtet mal darauf, was Jakobus nicht sagt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Wiederholung. Wir hatten das schon mal in der Predigt. Warum streiten wir? Jakobus sagt nicht, wir streiten, weil mein Gegenüber ein Sturkopf ist. Oder wir streiten, weil diese Frau mich zum Wahnsinn treibt. Das sagt er nicht. Oder wir streiten, weil meine Hormone verrückt spielen. Ich kann das Wort nicht aussprechen, prämenstruelles Syndrom? Ja, ich kann es kaum aussprechen. Also, das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ich streite, weil ich einen Dämon der Streitsucht habe, der ausgetrieben werden müsste. Oder weil ich von der Evolution ein Streitgen geschenkt bekommen habe. Oder weil ich so einen schlechten Vater als Vorbild gehabt habe. Oder weil die Bedürfnisse nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide noch nicht gestillt sind. Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, du streitest, weil du mit dem falschen Bein morgens aufgestanden bist oder weil du einen schlechten Tag an der Arbeit erlebt hast. Jakobus gibt eine Antwort auf die Frage, woher kommt der Streit? Er sagt, er kommt aus den Lüsten, die in unserem Herzen oder in unseren Gliedern streiten. Offensichtlich, und das ist diametral entgegengesetzt gegenüber dem, was die Welt denkt und auch was die meisten Christen denken. Streit, Konflikt entsteht nicht an dem anderen, auch nicht an der Auseinandersetzung mit dem anderen. Streit, das ist die Antwort Gottes, des Wortes Gottes, nicht meine Antwort. Streit und Konflikt entsteht in uns, in unserem Herzen, in unseren Lüsten, die in uns streiten. Und Jakobus folgt damit der Diagnose vom Herrn Jesus aus Matthäus 15. Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, das kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommt was hervor? Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Gleiches oder Ähnliches sagt er in Markus 7, die Verse 21 bis 23. Also nicht die Umwelt, sondern das Herz ist der Entstehungsort für unsere Konflikte. Und ich will an der Stelle mal einen kurzen Schnitt machen und dich persönlich ansprechen. Hast du dir wirklich schon mal so wie Jakobus diese Frage gestellt, woher kommt es eigentlich, dass ich mich streite? Woher kommt es eigentlich, dass ich Auseinandersetzung habe mit meiner Frau, mit meinem Arbeitgeber, mit der Schwester oder dem Bruder in der Gemeinde, mit meinem Diakon, mit meinem Ältesten? Woher kommt das? Wie dachtest du bisher über den Entstehungsort deines oder deiner Konflikte? Wenn wir nicht wirklich ehrlich oder glaubensvoll anerkennen, dass der wahre Grund, wo Konflikte entstehen, nicht in meinem Gegenüber zu finden ist, sondern in meinem Herzen, haben wir gar keine Chance, dass wir irgendwie profitieren von dem, was uns das Wort Gottes über Konflikte zu sagen hat. Wenn wir nicht bereit sind, auf die Diagnose Gottes uns einzulassen, können wir auch nicht erwarten, dass in unserem Leben echte Veränderung geschieht. Konflikte sind oft in unserem Leben wie zwei große, schwere Bücher und wir hauen die mit aller Gewalt zusammen. Und keiner von den beiden Büchern ist bereit, mal den Deckel aufzuschlagen und nachzuschauen, was sich eigentlich im Inneren befindet, wo der Konflikt eigentlich herkommt. Wie genau entsteht also ein Konflikt oder ein Streit in unserem Herzen? Lasst uns den Text nochmal anschauen. Es heißt in Jakobus 4, ihr begehrt, im Vers 2, ihr begehrt und habt nichts. Ich begehre also etwas und ich kann es nicht erlangen. Das Problem ist nicht das Begehren, denn das Wort, was hier für Begehren verwendet wird, wird noch an vielen anderen Stellen in der Schrift verwendet und kann grundsätzlich sehr positiv sein. Ja, Propheten zum Beispiel und gerechte Männer begehrten das zu sehen und zu hören, was die Jünger sehen und hören durften, Matthäus 13, Vers 17. Oder die Engel begehren, die Offenbarung Gottes zu sehen. Das Begehren, also Lukas 17, Vers 22 oder 1. Petrus 1, Vers 12, das Begehren ist nicht das Problem, sondern dass ich etwas begehre und ich kann es nicht kriegen. An diesem Punkt, das ist, enger geht's nicht oder genauer geht's nicht, an diesem Punkt entstehen oder entzünden sich unsere Konflikte. Der Vers beschreibt das Wurzelproblem, es sind ungestillte Begierden in unserem Herzen. Nach Jakobus entsteht Streit und Krieg immer dann, wenn ich etwas begehre und ich kann es nicht kriegen. Oder ich merke, da kommt ein Bruder daher und der gefährdet meine Begierde. Oder umgekehrt, Streitigkeiten entstehen immer dann, wenn ich etwas bekomme, von dem ich nicht glaube, dass ich es verdient habe. Das wäre der Umkehrschluss. Das steht nicht direkt im Text, aber das ist genau das Gleiche. Wenn ich etwas begehre und ich kann es nicht kriegen, dann, sagt das Wort Gottes, entsteht Streit. Und dabei, und ich sage das nur, damit wir ein bisschen tiefer denken, und dabei kann die Begierde oder das, was ich begehre, eigentlich was grundsätzlich Gutes sein. Ich gebe das Beispiel, was ich damals in der Predigt gegeben habe, und der Sebastian verträgt das, ja, weil es völlig aus der Luft gegriffen ist und nur die Namen sind rein zufällig. Sebastian hat einen langen Tag an der Arbeit gehabt und sein Arbeitgeber hat ihm echt, oder sein Kollege, der hat ihm echt den Tag so gestaltet, dass er sich umso mehr auf den Feierabend gefreut hat. Ja, und während er so über die Autobahn flitzt, denkt er schon an die gemütliche, warme Stube zu Hause, an das friedliche, die friedliche Atmosphäre, endlich nicht mehr diesen Streithahn da vor sich sitzen haben, an seine Frau, die ihm im Abendkleid, ja, freundlich an der Tür mit Kuss begrüßt, die Kinder, die selbst erziehend in Reihe und Glied dort stehen und sich freuen, Papa, Papa ist endlich da. Und natürlich muss noch der Duft von Pelmeni, oder nee, das passt jetzt nicht, aber so ähnlich jedenfalls, ja, schon vor der Haustür zu riechen sein. Aber es kommt ganz anders. Ja. Die Tür ist noch nicht offen und da hört er schon übelste Schreie aus dem obersten Stockwerk und es ist kaum zu verkennen, dass es sein ältester Sohn sein muss, der sich wahrscheinlich gerade mit seinen Zehen in dem Arm der mittleren Tochter verfangen hat. Ja. Und er kommt rein und nichts von Pelmeni, sondern eher Brandgeruch liegt in der Luft, ja, weil die liebe Beate ihre Zeit und ihre liebe Mühe damit hatte, die drei kleinen Streithähne den Tag über auseinanderzuhalten. Noch gar nicht davon zu reden, dass dann der Kleinste mit einem Gips die Treppe runterkommt, weil es den Tag über schon größte Auseinandersetzungen zwischen den dreien gegeben hat. So hat er sich das gar nicht vorgestellt. Die Frage ist jetzt nur, wie reagiert der Sebastian? Ihr werdet sagen, nach Hause kommen und ein aufgeräumtes Haus zu haben, drei am besten selbsterziehende Kinder und ein ordentliches Essen auf dem Tisch und eine Frau, die sich freut, wenn ich nach Hause komme und aufgeräumt ist und ihr Haus übrigens auch, das ist doch nichts Böses. Da kannst du nicht behaupten, dass das was Negatives sei. Nein, das ist es überhaupt nicht. Aber der Streit oder der Konflikt entsteht, wenn aus dem legitimen Wunsch, das sind alles legitime Wünsche, wenn aus dem legitimen Wunsch eine Begierde wächst. Wenn ich sage in meinem Herzen, Ich muss das haben, um glücklich zu sein. Ich muss das jetzt haben, um zufrieden zu sein. Das ist das, was Jakobus sagt. Ich versuche das jetzt nur mit einem Beispiel, was ganz fern von der Realität ist. Ich habe den kleinen Jonathan noch nie mit Gips gesehen. Ja, ein bisschen zu illustrieren. Versteht ihr? Weil wir täuschen uns so oft selbst und sagen vielleicht, Mensch, das, was ich begehre, das war doch völlig in Ordnung, das war doch richtig, bin doch nicht ich das Problem, das muss doch bei meiner Frau oder bei meinen Kindern liegen. Nein, wenn aus dem Wunsch eine Begierde wird, dann wird aus der Begierde ein Götze. Das ist uns völlig fremd, so zu denken, oder vielen von uns ist das völlig fremd, weil bei Götzen zum Beispiel denke ich an Bangkok und ich will euch gar nicht sagen, was ich da in manchen Tempeln gesehen habe, weil es nicht zu dem Vortrag passt. Aber so denken die meisten von Götzen. Nehmen wir wenigstens mal einfach nur einen Buddha, das reicht schon, ja, wollen wir es nicht so konkret machen, was man da sehen kann und denken, das wäre Götzendienst. Die Menschen, die sich dort in Bangkok oder auch anderswo vor solchen Dingen verneigen. Aber weit gefehlt. Ein Götze ist alles, was mir mehr Zufriedenheit, mehr Ruhe, mehr Liebe, mehr Erfüllung verspricht als Christus. Und daran erkennen wir schon, um mal ein bisschen vorzuspulen, es hat ganz viel mit Lieben zu tun. Was liebe ich wirklich? Der Herr Jesus Christus war in der Lage, das gesamte Gesetz an einem Punkt aufzuhängen. Der Herr Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, als erstes lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Und wenn ihr nichts heute Abend mitbekommt, dann habt ihr im Grunde genommen schon die größte Lösung für den Konflikt in unserem Herzen erkennen können in diesem Gebot. Weil wahre Liebe treibt diese minderwertige Liebe, ich muss jetzt diese selbsterziehenden Kinder und das gute Essen und die schöne Frau haben, treibt das aus. Versteht ihr? Wenn ich wirklich Gott über alles liebe, diese Liebe treibt diese minderwertige Selbstliebe, meine Götzen im Herzen, aus. Wenn unsere Befriedigung, unsere Zufriedenheit, unsere Anerkennung nicht von Gott abhängt, sondern von Menschen, oder wir sogar glauben, dass wir einen Anspruch darauf hätten, dann können sogar selbst legitime Wünsche zu echten Götzen werden. Wir dürfen an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen tiefer bohren. Wir dürfen nicht oberflächlich denken. Vielleicht mag der ein oder andere jetzt an der Stelle einwenden, dass man zu weit geht, wenn ich wirklich alles und jeden Konflikt auf das Herz zurückführe, wenngleich die Bibel das tut. Jakobus stellt die Frage und er gibt keine zweideutige, er gibt eine eindeutige Antwort. Es liegt an dem Begehren in deinem Herzen, weil du unbedingt etwas haben willst, von dem du glaubst, dass nur das dich friedlich, zufrieden, sicher oder was auch immer machen kann. Da ist jetzt vielleicht der Martin und er sagt, Mike, das kannst du nicht so eng sehen. Es gibt doch auch Dinge, die sind relativ neutral. Ja, wir haben zum Beispiel, und das ist wirklich nur ein Beispiel, zwei Diakone, die streiten sich darüber, was für eine Teppichfarbe jetzt in diesem Kinderzimmer ausgelegt werden soll. Der eine Diakon sagt, das wird rot und der andere sagt, das wird grün. So, und da kann man sich ja trefflich darüber streiten, weil es kann nun mal nur ein Teppich in diesem Zimmer ausgelegt werden. Und dann könnte man doch sagen, Mensch, Mike, jetzt sieh das mal nicht so verbissen, das ist nur eine Geschmacksfrage, das hat nichts mit dem Herzen zu tun. Der eine will halt rot und der andere will grün. Ja, der eine hat Geschmack und der andere vermisst ihn nicht. Ja, das ist ein lieb gemeinter Spruch meines leiblichen Bruders, ich weiß auch nicht, wo er den her hat. Aber ist es wirklich so, dass solche Konflikte, zum Beispiel über Geschmacksfragen, sich einfach nur an rot oder grün entzünden? Geht es wirklich nur um so äußere Fragen? Ja, der hat halt lieber rot und der hat halt lieber grün. Ich glaube, man könnte den Diakonen helfen, indem man folgende Fragen stellt. Was würde passieren, wenn sich doch der andere Diakon durchsetzen würde und die von dir bevorzugte Farbe nicht zum Einsatz kommt? Was passiert dann? Ist rot wirklich besser oder richtiger oder wahrhaftiger als grün? Oder andere Frage, geht es dir bei der Auswahl der Farbe tatsächlich um das Wohl der Kinder, die im Anschluss diesen Raum benutzen werden? Oder noch ein bisschen tiefer, glaubst du, dass die Kinderarbeit nur dann segensreich durchgeführt werden kann, wenn ein roter Teppich zum Einsatz kommt? Oder vielleicht noch ein bisschen konkreter, hat es vielleicht auch mit der Frage zu tun, wer sich bei der Auseinandersetzung durchsetzt? Geht es nicht auch darum, Recht zu bekommen? Wie stehe ich da, wenn ich mich nicht durchsetzen kann? Versteht ihr, wie manchmal vermeintlich neutrale Geschmacksfragen oftmals unten drunter doch noch ein Herzensproblem darstellen? An der Oberfläche bringe ich dann als Diakon, ich schlüpfe jetzt mal in eine der Rolle, alle möglichen Argumente, warum es unbedingt ein roter Teppich sein muss. Mir fallen jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine ein. Ja, mir fällt dann mehr vielleicht was für grün oder blau oder was für sich ein. Ja, rot finde ich jetzt nicht so beruhigend für die Kinder, aber egal. Ja, sagen wir mal, ich bin auf der grünen Seite und sage, ja, grün ist beruhigend. Und wir nehmen dunkelgrün, da sieht man nicht jeden Fleck. Und dann bringt man 1000 Argumente. Aber man streitet richtig heftig und es wird hitzig. Und es wird so hitzig, dass es vor die Ältesten kommt. Man streitet nur an der Oberfläche. Und er kennt gar nicht sein eigenes Herz. Um was geht es wirklich? Ist es wirklich so wichtig, welche Farbe da reinkommt? Hängt da wirklich der Erfolg der Kinderarbeit von ab? Oder hängt er von mein Ansehen ab? Möchte ich kontrollieren? Möchte ich Recht haben? Verknüpfe ich mit diesem, ich kann mich durchsetzen, meine Wertigkeit? Also hat es doch ganz oft, was wir vermeintlich nur als oberflächliches Problem sehen, mit unserem Herzen zu tun. Johannes Calvin hat diesen Satz geprägt: Unser Herz ist eine wahre Götzenfabrik. Hinter vermeintlich oberflächlichen Auseinandersetzungen steckt immer noch ein Herz, das ein Verlangen hat, das uns glaubhaft machen will, dass wir etwas unbedingt erreichen oder besitzen müssen, um glücklich zu sein. Zusammengefasst, ihr Lieben, sobald sich unser Herz, nochmal um mit Matthäus 22 zu sprechen, sobald sich mein Herz an etwas anderes hängt, Ehre, Durchsetzungsvermögen, Macht, vielleicht auch was ganz anderes, Menschenfurcht oder Bildung oder Aussehen oder Erfolg oder Karriere oder Geld, sobald sich mein Herz an irgendwas anderes hängt als an Christus, entsteht ein Götze und entsteht das Potenzial für furchtbare Konflikte in meinem Umfeld. Die Zeit ist knapp, deswegen will ich und vielleicht auch für die, die heute da sind und dann nie wiederkommen, euch einen kurzen Überblick geben, wie biblische Weisheit, das ist der Punkt 3, biblische Weisheit eigentlich zu einer vollkommenen Konfliktlösung aussieht. Weil ich bin überzeugt, genauso wie ich, verfügt vielleicht auch der andere unter euch mehr oder minder, über eine Schmalspur-Theologie, wenn es um Konfliktlösung geht. Wie gehst du ran? Wir haben ja gesagt, Konflikte sind unausweichlich. Wenn du glaubst, das Ziel wäre ein Leben ohne Konflikte, dann bist du ein Außerirdischer. Ja, dann verstehst du nicht, was es heißt, in einer gefallenen Welt zu leben. Wenn du weißt, es gibt Konflikte, dann musst du dir ja automatisch die Frage stellen, ja, wie sieht jetzt Weisheit aus? Wenn Konflikte unvermeidlich sind, wie gehe ich dann richtig mit Konflikten um? Und wie gesagt, nicht umsonst habe ich diesen Begriff gewählt. Ich glaube, dass manche mehr eine Schmalspur-Theologie haben. Warum? Weil das Wort Gottes versorgt uns mit allem, 2. Timotheus 3, Vers 16, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, was vollkommen ist, was Gott wirklich wohlgefällig ist, was gut ist, was richtig ist, was ihn ehrt. Manche sagen dann vielleicht bei Konflikten, naja, nehmen wir nicht so ernst. Vergeben und vergessen. Kennt ihr das? Das sagen die auch. Ja, du willst vielleicht sogar mal um Vergebung bitten und dann sagt er, ach, schon längst vergeben und vergessen. Es kann ernst gemeint sein und dann ist es gut. Aber allein in diesem Vergeben und Vergessen zeigt sich, dass jemand keine gute Theologie hat. Warum? Die Bibel fordert an keiner Stelle von uns, dass wir vergeben und vergessen müssen. Christus vergibt alles und vergisst gar nichts. Versteht ihr? Das ist keine gute Theologie, wenn ich sage, ach, Schwamm drüber, vergeben und vergessen. Warum beleuchte ich das? Weil vielleicht ist es gar nicht wirklich vergeben und vergessen. Und da brütet gerade ein Herz in Bitterkeit und sagt nur an der Oberfläche, ach, vergeben und vergessen. Das biblische Konzept heißt, ja, natürlich vergeben und wir werden uns wenn ihr es noch 4 Abende aushaltet, dann ganz viel damit beschäftigen, wie Vergebung wirklich stattfindet. Aber das biblische Modell heißt, vergeben, um zu vergessen. Aber nicht vergeben und vergessen. Wenn ich wirklich von Herzen vergebe, ich kann ja schon mal ein bisschen vorgreifen, wenn ich mich entscheide, dass ich die Schuld weder vor Gott, noch vor mir selbst, noch vor meinem Nächsten, noch vor dem, der gegen mich gesündigt hat, also vor verschiedenen Nächsten oder dem, der gegen mich gesündigt hat, hochbringe. Wenn ich mich dafür entscheide, dann kann es gut sein, dass auch der Schmerz, der ja immer damit verbunden ist, wenn gegen mich gesündigt wurde, irgendwann mal weniger wird. Und ich vielleicht sogar den Umstand als gar nicht mehr so drastisch empfinde und irgendwann mal ihn sogar komplett vergesse. Das kann sein. Ich vergebe, um eines Tages vielleicht zu vergessen. Aber das ist keine Bedingung. Die Bedingung ist, ich muss vergeben. In Christus. Und dann kann ich vielleicht auch eines Tages vergessen. Oder manche, nochmal um ein paar unbiblische Konfliktlösungsmodelle aufzuführen, dann sagt vielleicht auch, habt ihr den Spruch schon mal gehört, da muss erst Gras über die Sache wachsen. Kennt ihr das? Wenn dich jemand auf was anspricht, was richtig wehgetan hat und er will dir vielleicht liebevoll auch helfen, das zu vergeben, dann sagst du zumindest in deinem Herzen, da muss erst Gras über die Sache wachsen. Das geht nicht einfach so vergeben. Das ist keine gute Theologie. Wilfried, die meisten von euch kennen ihn gut, hat mal den Satz geprägt, Gras drüber wachsen lassen ist keine gute Idee, weil dann kommt wahrscheinlich irgend so ein blödes Kamel daher und frisst das Gras irgendwann weg. Und dann sind die Wunden, das kommt von ihm, aber ich darf ihn da gerne zitieren, bin ich mir sicher. Und dann ist die Wunde wieder offen. Das ist keine biblische Konfliktlösung. Echte Heilung geschieht nur durch biblische Vergebung und wahre Versöhnung. Ich will euch kurz 4 Punkte skizzieren, die es wirklich wert sind. Biblische Konfliktlösung oder Prinzipien zur biblischen Konfliktlösung genannt zu werden. Ein erstes Prinzip, und da wäre ich nie drauf gekommen, obwohl jeder von uns zustimmen wird, das stimmt, das ist immer das erste Prinzip. Das erste Prinzip heißt, gib Gott die Ehre. Mitten in einem Konflikt. Und das ist so fremd. Also ich will erstmal vielleicht beim Guten anfangen. Ist das ein neuer Gedanke, Gott die Ehre zu geben? Mitnichten, das ist überhaupt kein neuer Gedanke. Das ist viel mehr, das ist dein Lebenssinn. Kolosser 1, Vers 16, Gott hat alle Dinge geschaffen. Alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm. Alles ist für ihn geschaffen. Das heißt, auch ich bin ja Geschöpf und der Sinn meines Lebens besteht darin, für ihn geschaffen zu sein. Also müsste es mir doch, und ich sage ganz ehrlich, das stimmt nicht, so ist nicht wirklich mein Herz, aber eigentlich müsste es mir doch dämmern, wenn ich wirklich zur Verherrlichung Gottes geschaffen bin, dann muss ich auch in jeder Situation, auch in einer Konfliktsituation, als erstes nach diesem Prinzip denken. Wie kann jetzt diese Situation oder dieser Konflikt zur Ehre Gottes ausgehen? Und da kommt man ganz woanders raus. Aber unser gefallenes Herz fragt das natürlich überhaupt nicht. Mein gefallenes Herz denkt als erstes an mich, an meine Rechte, an das, was ich nicht bekommen kann, was ich aber doch so sehr begehre. Das ist ganz natürlich seit dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall war es nicht so. Vor dem Sündenfall, ich kann mir es kaum vorstellen, ja, in der Herrlichkeit werde ich das einmal erleben, aber vor dem Sündenfall gab es das gar nicht. Immer ständig und permanent als erstes an sich selbst zu denken und an seine Verherrlichung. Vor dem Sündenfall dachte Adam wirklich als erstes an seinen Herrn, hatte seine Freude an ihm und an seiner Frau als zweites. Und dann kam er. Wir sollen, egal ob wir essen oder trinken, zur Ehre Gottes leben. Das ist im Kontext sogar ein Konfliktkontext. 1. Korinther 10. Da gab es Konflikte. Ja, die Gemeinde in Korinth, die hat viel Streit miteinander gehabt. Das ging bis hin zum Essen und zum Trinken. Und dann sagt Paulus, selbst in den Dingen tut alles zur Ehre Gottes. Also muss doch auch der Konflikt zur Ehre Gottes sein. Wir kommen an den Punkt, das soll eigentlich der Hauptpunkt für heute Abend sein, dieses erste Prinzip. Jetzt erwähne ich noch die 3 nächsten und die 3 nächsten werden wir dann, so Gott will, in den 3 folgenden Abenden entwickeln. Aber dieses Prinzip, Gott die Ehre zu geben, wollen wir uns heute Abend noch etwas tiefer anschauen. Ein zweites Prinzip zum biblischen Umgang mit Konflikten ist, und das ist überhaupt nicht neu, ist euch total vertraut. Aber ich wäre nicht drauf gekommen. Das zweite Prinzip ist, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Ist das was Neues, was ich sage? Ist so vertraut, oder? Matthäus 7, der Herr Jesus hat uns das eindeutig, Matthäus 5, der Herr Jesus hat uns das eindeutig geboten, hat uns sogar dabei viel Weisheit mit auf den Weg gegeben, indem er uns darüber aufgeklärt hat, es ist so leicht, den Stachel, den Splitter, den Fussel in dem Auge meines Bruders zu sehen. Und es ist so schwer, es ist eigentlich unmöglich, den Balken in meinem eigenen Auge zu sehen. Ist das ein neues Prinzip? Ist das etwas, was uns überraschen sollte? Hat das was mit Konfliktlösung zu tun? Unbedingt. Beherzigen wir das, wenn wir in Konflikten stehen? Ehrlich gesagt, fast nie. Wer von uns fragt denn als erstes, wie kann ich Gott jetzt durch diesen Konflikt verherrlichen? Die Antwort werden wir nachher hoffentlich noch tiefer geben. Aber jetzt lassen wir das mal beiseite. Als zweites, wer fragt denn, wenn er am Anfang eines Streites steht, als erstes, ganz aufrichtig, Mensch, wie habe ich dazu beigetragen? Wo ist mein Balken? Wer geht noch einen Schritt weiter und sagt sogar, ich kann den Balken ja gar nicht selbst sehen. Ich bin ja blind für meine eigene Sünde. Ja, der Hebräerbriefschreiber warnt uns genau vor diesem Phänomen, dass wir blind sind für unsere eigene Sünde. Deswegen brauche ich meinen Bruder. Also wer von uns fragt denn in einem Konflikt als erstes seinem Bruder oder seine Schwester, mit der er streitet, du, hilf mir bitte zu erkennen, was ich zu dem Konflikt beigetragen habe. Ist überzeugend, oder? Aber es ist nichts Neues, ist nicht von mir, ist von Christus. Christus hat uns das längst gesagt, das ist ein zweites wichtiges Prinzip, wenn wir tatsächlich nach biblischem Vorbild Konflikte lösen möchten. Aber das steckt nicht in uns seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall steckt in mir die Frau, die du mir gegeben hast. Kennst du den Satz? Oder die Frau sagt, die Schlange hat mich verführt. Ja, Eva war es, immer der andere. Aber keiner kommt seit dem Sündenfall tatsächlich auf die Idee, Mensch, und dabei müssten wir ja gerade seit dem Sündenfall auf diese Idee kommen, ich bin das Problem und ich habe einen Balken und die Sünde macht mich blind. Ich kann es nicht sehen. Ich brauche die Hilfe des anderen. Selbst wenn, und das ist ja jeder, davon überzeugt ist, dass er nur einen ganz kleinen Teil, einen vermeintlich kleinen Teil zu dem Konflikt beigetragen hat, gilt das Prinzip vom Herrn Jesus in Matthäus 5 trotzdem. Ich muss erst diesen vermeintlich kleinen Balken aus meinem Auge nehmen. Und dann erst kann ich klar sehen, um meinem Bruder zu helfen. Wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir da mehr drüber sprechen. Ein drittes Prinzip, gebrauche Sanftmut zur Rechtbringung. Wie kann ich meinem Nächsten liebevoll helfen zu verstehen, wie er zu dem Konflikt beigetragen hat? Das ist aber der dritte Schritt. Natürlich ist die Bibel aufrichtig und sagt nicht, dass wir Konflikte als Christen alle unter den Teppich kehren sollen. Was wir ja, und da kommen wir heute Abend drauf zu sprechen, sehr oft und gerne tun. Das sagt die Bibel mitnichten. Ja, Matthäus 18 ist eindeutig, wenn jemand in Sünde fällt oder wenn jemand gegen mich sündigt oder wie es Paulus im Galaterbrief ausdrückt, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, natürlich soll ich hingehen und soll unter vier Augen in Liebe und im Kleinen, wenn es nicht anders geht, es gibt auch noch 1. Petrus 4, Vers 8, sprechen wir auch noch drüber, aber wenn es nicht anders geht, natürlich soll ich in Liebe aufdecken. Aber das ist der dritte Schritt, das ist nicht das erste. Wenn meine Motive nicht klar sind, warum ich aufdecke, nämlich aus Liebe um Gottes Willen, der erste Schritt, Gott zu verherrlichen. Und wenn ich nicht vorher mir den Balken aus meinem Auge habe entfernen lassen, wie will ich denn dann klar sehen und in Liebe und in Sanftmut tatsächlich meinem Bruder helfen, seinen Splitter zu erkennen? Die Bibel ist ehrlich, ja, wir sollen auch Hilfe leisten, um einem Bruder seine Verfehlungen aufzuzeigen. Aber das ist nicht der erste Schritt. Und es muss um Gottes Willen und in Liebe geschehen. Und noch einen vierten Schritt, und das wird auch ein viertes abendfüllendes Thema sogar will oder noch länger, geh dann auch hin und versöhne dich. Also wir wollen uns auch mit der Frage beschäftigen, wie findet denn echte Versöhnung statt? Wie kann man denn wirklich eine faire Lösung für einen Konflikt herbeiführen? Und ich will an der Stelle nur ganz kurz und ohne vorzugreifen sagen, ihr Lieben, es geht bei Konfliktlösung nicht immer nur um den goldenen Kompromiss, so dass wir beide überleben können. Das ist unchristlich eigentlich oder zumindest achristlich. Wisst ihr, der größte Konflikt, der je bestanden hat, bestand nie zwischen Menschen. Der größte Konflikt, den es je gab und den es bis zum heutigen Tag gibt, der besteht zwischen Menschen und Gott. Und den hat Gott gelöst, aber nicht durch einen Kompromiss, nicht durch Verhandlung. Es hat was gekostet. Es hat den Herrn Jesus alles gekostet, um Frieden mit uns zu stiften. Und deswegen sollten wir, wenn wir tatsächlich dann zu dem vierten Schritt gehen und Frieden suchen und Vermittlung suchen, sollten wir bereit sein, dass es uns viel, dass es uns vielleicht sogar auch alles kosten kann, um echten Frieden zu schaffen. Aber es geht nicht so, wie die Welt oder auch wie eine christliche Psychologie oft uns glaubhaft machen will, darum, den besten Kompromiss zu finden. Der Herr Jesus, wenn er den besten Kompromiss gesucht hätte, wäre er garantiert nicht ans Kreuz gegangen. Es hat ihn sein Leben gekostet, um mit uns Frieden zu stiften. Gut, kommen wir zum Punkt 4. Wie reagieren wir auf Konflikte? Und da kommt die Rückseite von diesem Blatt, was ihr hoffentlich alle erhalten habt, zum Zug. Das ist der Versuch, mal alle möglichen... Das hat jemand lange vor mir versucht, alle möglichen Reaktionen auf einen Konflikt in einem Schaubild abzutragen. Und wer das noch nie gesehen hat, für den sei erstmal die Einteilung klar. Das sind drei große Teile, die hier gezeigt werden. Auf der linken Seite sogenannte Fluchtreaktionen, auf der rechten Seite sogenannte Aggressionsreaktionen und im Mittelteil, stellt euch das wie einen glitschigen Hügel vor, und im Mittelteil die sogenannten Versöhnungsreaktionen. Es ging grafisch nicht anders, aber eigentlich müsste der Mittelteil ziemlich schmal sein und die rechte und die linke Seite ziemlich breit. Aber das ging nicht anders. Warum? Weil in der Mitte haben wir es mit 6 Reaktionen zu tun und rechts und links mit nur mal 3. Viele von uns neigen ähnlich, und deswegen ist das in einem Art Hügel dargestellt, der glitschig sein soll. Viele von uns neigen zu Extremen, entweder zu der einen oder zu der anderen Seite. Und damit wollen wir uns ein bisschen vertraut machen heute Abend mit den möglichen Reaktionen auf Konflikte. Da haben wir auf der einen Seite die Fluchtreaktion. Und das ist, oder vielleicht sage ich es erstmal grob, Fluchtreaktionen täuschen den Frieden vor und möchten eigentlich sich dem Konflikt entziehen. Und ich wage mal die Behauptung, gerade unter uns Christen sind Fluchtreaktionen sehr, sehr beliebt. Vielleicht, weil wir denken, Konflikte sind unbiblisch. Aber das Denken ist unbiblisch. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ein Konflikt biblisch gelöst wird, ist das viel gesünder, als wenn ich einfach nur ständig versuche, einen Teppich drauf zu decken oder Gras über eine Sache wachsen zu lassen. Unter den Fluchtreaktionen finden wir als erstes die Verdrängung. Also mit anderen Worten, ich tue so, als gäbe es gar nicht den Konflikt. Wisst ihr, wer das gerne macht? Muss ich bekennend sagen, Älteste machen das gerne. Die machen gerne erstmal die Augen zu und sagen, da gibt es doch gar keinen Konflikt. Aber nicht nur Älteste stehen in der Gefahr. Ich glaube, auch jeder von uns steht in der Gefahr. Du weißt, da ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Und es ist wirklich gravierend, weil, das will ich auch gleich sagen, der Übergang zwischen Verdrängung und Übersehen, wir haben über Übersehen noch nicht gesprochen, der ist fließend oder der ist sehr weich. Oder ich sage es deutlicher, das Motiv ist entscheidend. Wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen. Aber Verdrängung hat eigentlich zum Motiv, da ist ein handfestes Problem, aber ich will mich dem nicht stellen, weil es unbequem ist. Ich will nicht mit jemandem reden, der mir das Leben bitter machen kann, der vielleicht explodieren kann. Ja, oder ich will grundsätzlich überhaupt keine Auseinandersetzung. Ja, ich will Ruhe haben. Ruhe wird oder kann zum Götzen werden. Ja, diese eigene Bequemlichkeit, dieses Streben nach, ich will mein ruhiges Leben leben, das kann in dem Fall zu einem Götzen werden. Das ist eine erste Reaktion. Ich meine, ich verstehe, man muss ausgewogen sein, aber ich komme nochmal darauf zu sprechen, wo der Unterschied liegt zwischen Verdrängung und Übersehen. Weil 1. Petrus 4, Vers 8, da sagt uns ja ganz deutlich, dass man nicht jedem Streit oder jedem Angriff nachgehen soll, sondern dass man vieles auch in Liebe ertragen soll. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Auch der Herr Jesus hatte diese Balance und diese Weisheit. Der Herr Jesus hat manchmal Missstände offen angeprangert, siehe die Pharisäer, aber der Herr Jesus hat auch wie ein Lamm seinen Mund nicht aufgetan und hat sich zur Schlachtbank führen lassen. Wir kommen auf den Unterschied, das hat mit dem Herz, mit dem Motiv zu tun. Eine weitere Fluchtreaktion oder eine Stufe stärker wäre die Flucht selbst, ja, also dieses Weglaufen. Das passiert zum Beispiel, wenn jemand eine Beziehung verlässt. Ich rede mit dem Bruder einfach nicht mehr oder mit der Schwester. Ich gucke sie nicht mehr an, ja, ich meide sie. Oder ich kündige die Arbeitsstelle, ja, ich wechsle den Arbeitgeber in der Hoffnung auf neues Glück. Oder ich reiche die Scheidung ein. Ja, ich glaube, der andere ist das Problem und das ist nur zu lösen, indem ich mich von ihm trenne und das Glück mit einer neuen Frau oder mit einem neuen Mann suche. Oder, sehr beliebt unter Christen, ich wechsle die Gemeinde. Ja, ich gehe den Konflikt nicht an, ich spreche nicht darüber, ich kündige. Ich wechsle die Gemeinde. Es gibt manchmal, auch da muss man wieder einschränken, es gibt manchmal wirklich gesunde Fluchtreaktionen. Ja, dass man wirklich vor etwas flieht, wenn zum Beispiel Leib und Leben bedroht ist. Da muss man mal fliehen, das ist verständlich. Aber in der Regel sind Fluchtreaktionen auch nur ein Hinauszögern von einer ordentlichen Problemlösung. Weil wenn ich an der einen Gemeinde nicht zurechtgekommen bin und ich wechsle die Gemeinde und gehe zur nächsten, wisst ihr, was passiert? Ich nehme die Probleme mit. Und es dauert nicht lange und ich habe in der nächsten Gemeinde ähnliche Probleme. Und es sei der Vollständigkeit halber, auch wenn das Gott sei Dank nicht die häufigste Fluchtreaktion ist, aber es sei hier genannt, eine der schlimmsten oder der extremsten Reaktionen auf Konflikte kann auch der Selbstmord sein. Ja, muss man auch wieder differenziert sehen. Natürlich kann Selbstmord auch ein Selbstmordversuch auch ein Hilfeschrei sein. Und Selbstmord hat meistens vielleicht sogar immer das Ziel, dass man dem Schmerz entrinnen möchte. Ja, das ist ja erstmal verständlich, aber trotzdem, das Entrinnen, das Fliehen ist keine Lösung. Der Selbstmord ist eine endgültige Tat für ein temporäres Problem. Das kann mit Gottes Hilfe gelöst werden. Dazu wollen wir uns ja nachher ausführlicher den Mittelteil anschauen. Also Fluchtreaktionen, die täuschen den Frieden nur vor und, das denke ich erkannt zu haben, Fluchtreaktionen konzentrieren sich in der Regel auf mich selbst. Gehen wir zum anderen Extrem auf dieser Seite, sogenannte Aggressionsreaktionen. Jemand, der auf der anderen Seite tendiert, vom Hügel zu rutschen oder vom Pferd zu fallen, der ist so ein Typ, der sagt, Alvis, du hast kein Recht, so mit mir zu reden. Das machst du mit jedem, aber nicht mit mir. Ja, mehr so die selbstbewussten, kämpferischen Typen, die neigen eher auf der Seite vom Hügel zu rutschen. Wenngleich das nichts mit Persönlichkeitstypen, von denen ich sowieso nichts halte, zu tun hat. Weil selbst eine Person, die sehr in sich gekehrt ist, die sehr defensiv ist, die eigentlich einen Konflikt um jeden Preis meidet, kann ausrasten, kann explodieren und kann auf der anderen Seite vom Hügel rutschen. Ja, also da gibt es kein Entweder oder. Selbst in einem Streit, in einem Konflikt, kann ich mal die und mal die Reaktion zeigen. Ja. Aggressionsgedanken. Die erste Aggressionsreaktion, die man auf der Seite sehen kann, wäre der Angriff. Und das kann verschiedene Formen sein. Das muss nicht nur Gewalt sein. Die meisten greifen erstmal verbal an. Kennt ihr das? So am Telefon, nicht den Hörer auflegen, das wäre die Seite, sondern mal richtig dem anderen das Ohr durchpusten. Ja, und dann auflegen. Das wäre die Seite. Oder es muss nicht gleich handgreiflich sein, es reicht auch erstmal, wenn die, gute Vase von der Oma zu Bruch geht, ja, und durch das Wohnzimmer fliegt. Das sind Aggressionsreaktionen oder das ist Angriff. Oder Klatsch und Tratsch möchte ich auch in der Kategorie unterbringen. Das ist Angriff. Ich bin nicht bereit, wir haben über die Mitte noch nicht gesprochen, aber ich bin nicht bereit, mit dem, den es wirklich betrifft, also entweder zuzudecken oder mit dem es wirklich betrifft, zu reden, nach Matthäus 18. Ich bin nicht bereit dazu. Aber witzigerweise bin ich bereit dazu, mit jedem anderen darüber zu reden. Als erstes mit meiner besten Freundin und dann vielleicht noch am Ende mit der ganzen Gebetsstunde, weil ich gebe es ja nur als Gebetsanliegen weiter. Das ist eine Form von Angriff. Ja, das ist Aggression, wenn ich so versuche, Krieg zu führen, indem ich versuche, viele andere auf meine Seite zu ziehen. Physische Gewalt, auch häusliche Gewalt zu Hause oder häusliche Missbrauch gehört selbstverständlich auch dazu. Jeder Versuch, jemanden zu schädigen, auch finanziell oder beruflich. Das könnte man darunter zusammenfassen. Und natürlich, das ist immer so, solche falschen Reaktionen auf Konflikte verstärken nur den Konflikt in der einen wie in der anderen Seite. Ein weiterer Form des Streites wäre dann vielleicht sogar, dass ich vor Gericht ziehe. Ja, das ist eine Stufe höher. Auch da wieder die Einschränkung, es gibt sicher Ausnahmen, wo man auch ein Gericht bemühen darf und muss. Aber es ist ganz sicher nicht die Regel. Denkt an 1. Korinther 6, wo Paulus den Korinthern zu Recht vorwirft. Ich fasse mal diese Verse zusammen. Ihr, die ihr gerechtfertigt wurdet und die ihr Gerechtigkeit kennt, sucht vor den Ungerechten Gerechtigkeit. Das ist die Logik, ja, die Paulus uns vermittelt in 1. Korinther 6. Das kann nicht sein. Ja, das kann nicht wirklich zum Ziel führen. Wobei wir ja schon andeutend gleich zu Anfang gesagt haben, es ist doch gar nicht das allererste Ziel, dass ich mich durchsetze. Was ist denn das allererste Ziel? Dass Gott verherrlicht wird. Und wenn ich wirklich dieses Ziel verfolge, kann das Ergebnis weit, weit weg davon sein, dass ich wirklich mein Recht bekomme. Der Herr Jesus wollte nicht, versteht mich jetzt richtig, sein Recht durchsetzen. Der Herr Jesus wollte Gnade. Und du sollst ihn verherrlichen. Deswegen sollen wir auch Gnade suchen. Und noch ein letzter, auch wieder Extremfall von dieser Angriffsreaktion wäre, wenn ich so sehr von dieser Gier, mein Recht einzufordern, getrieben bin, dass ich jemanden anderen ums Leben bringe. Und vielleicht das nur der Vollständigkeit halber, glaub bitte nicht, dass jetzt nur die paar wenigen Mörder, die unter anderem auch hier in Hünfeld einsitzen, ja, das ist ja nur, wenn sie nur noch 4 Jahre haben, die haben vielleicht schon 8 Jahre abgesessen, dann können die auch hier in Hünfeld sein. Glaub bitte nicht, dass das nur die bösen Buben sind. Das sind genauso Männer und Frauen wie du und ich. Die sind nur bis zum Ende dieses glitschigen Hügels abgerutscht und haben gemordet. Der Herr Jesus sagt uns ganz klar, wo der Mord eigentlich nicht nur beginnt, sondern in seinen Augen schon vollendet ist, im Sinne von, man ist schuldig geworden. Nicht, dass es die gleichen Konsequenzen hat, wie das, was passiert, wenn ich jemandem ein Messer durchs Herz ramme, aber von der Schuldigkeit ist es bereits erfüllt, wenn ich ja, in meinem Herzen sage, du, was auch immer. Ja, heute wird man andere Worte dafür finden. Das soll mal einen Überblick geben über die unbiblischen und extremen Versöhnungsstrategien oder Reaktionen auf beiden Seiten. Die einen, die täuschen den Frieden vor und die anderen brechen den Frieden. Die einen konzentrieren sich mehr auf sich selbst, die anderen konzentrieren sich mehr auf den anderen. Aber die Bibel stellt uns eine ganze Reihe von echten, von biblischen Versöhnungsstrategien vor. Und die erste, und die finde ich schon fast mit am wichtigsten, ist das Übersehen. Es ist vielleicht kein so guter Ausdruck, das heißt nicht den Überblick haben, sondern übersehen im Sinne von, ich lasse gehen, ja, ich halte nicht fest daran. Ja, schlagen wir dazu vielleicht 1. Petrus 4, Vers 8 auf. Vielleicht in der zweiten Version könnte man das alles mal mit Bibelversen ausstatten. Das habe ich leider nicht gefunden bei Ken Sandy, aber das wäre es wert, mal zu erarbeiten, weil die Reaktionen sind tatsächlich dem Wort Gottes entnommen. In 1. Petrus 4, Vers 8, ermahnt uns der Apostel Petrus, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Nachlässigkeiten, eine Menge von Ausrutschern. Das steht nicht da. Liebe hat tatsächlich die Kraft, eine Menge von Sünden zu bedecken. Und das kann doch gar nicht anders sein. Stellt euch mal vor, ich möchte jedes Mal so einen Matthäus 18-Prozess starten, wenn mir irgendjemand auf die Füße tritt. Ich werde meines Lebens nicht mehr froh. Ich bin ja nur noch am Diskutieren und am Verhandeln und an Zeugen herbeirufen und an Versuchen, Gemeindezucht zu üben. Das ist unmöglich. Und das ist gar nicht das Ziel. Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wir kommen nachher nochmal deutlicher drauf. Aber das Geheimnis ist, je mehr ich mir, Geheimnis in Anführungszeichen bitte, je mehr ich mir bewusst bin, wie Christus mich, Schweinehund, geliebt hat und liebt, umso größer kann meine Liebe für die anderen kleinen Schweinehündchen und Hündinnen werden. Das ist ganz einfach eigentlich in der Theorie. Aber das ist die Praxis. Liebe kann Sünde wirklich zudecken, kann es bedecken. Es ist nicht immer weise, Sünde zuzudecken. Besonders, wenn es mit harten und dauerhaften Konsequenzen verbunden ist. Für die Person vielleicht sogar selbst oder für Dritte. Ja, das ist nicht das permanente Gebot. Aber ganz viel, was unter uns passiert, ja, kann zugedeckt werden. Kann ich einfach sagen, Mensch, habe ich auch schon gemacht, kenne ich, ja. Oder wenn ich davon ausgehen kann, der Wolfgang, den brauche ich gar nicht drauf ansprechen, der erkennt das sowieso, der weiß das schon. Da haben wir sogar schon mal drüber geredet, der hat mir das schon mal gesagt, dass er damit kämpft. Ja, da muss ich doch nicht jedes Mal zu ihm kommen und ihm nochmal die Nase in den Dreck drücken. Versteht ihr? Es gibt so viele Möglichkeiten, wo ich Sünde wirklich zudecken kann, ohne dass es schadet. Im Gegenteil, wo ich sogar Christus sehr ähnlich bin. Du hast den Eindruck, dass andere Menschen dir permanent auf die Füße treten. Dann ist das ein Zeichen, dann ist es ein Zeichen von Wachstum in Christus, wenn du demnächst eine kleinere Schuhgröße bekommst. Ja, wenn die Füße etwas kürzer werden, damit die vielen Menschen um dich herum nicht mehr drauf treten. Ich wollte eingehen drauf, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen eine Sünde übersehen oder vor einem Konflikt, wo jemand gegen mich gesündigt hat, zu fliehen. Der Unterschied zu einer falschen Fluchtreaktion und einer guten Versöhnungsreaktion ist das Motiv. Ist dein Herz. Und das kann ich nicht beurteilen. Aber du kannst es beurteilen. Warum decke ich das zu? Decke ich das zu, weil eigentlich sage ich, oh, das hat mir furchtbar wehgetan, aber ich habe Angst, ihn anzusprechen. Es hat mir furchtbar wehgetan, aber ich will keinen Stress. Ich will Ruhe haben. Das ist eigentlich Hass, ihr Lieben. Das ist eigentlich Lieblosigkeit, wenn ich jemanden einfach so laufen lasse, obwohl ich jemanden ansprechen müsste. Wenn ich aber weiß, Mensch, derjenige, der weiß das sicher selbst, wir haben schon oft darüber geredet, oder das sind Kleinigkeiten, oder das mache ich auch ständig, oder da arbeitet er dran, ja, dann kann ich das zudecken, aus Liebe, weil ich weiß, dass ich selbst ein größerer Sünder bin. Das ist übrigens, das auch schon mal als Hinweis, aber da kommen wir hoffentlich heute Abend noch zu, das ist der Schlüssel zu wahrhafter Konfliktlösung, der liegt im Evangelium. Am Kreuz sehe ich, was Christus für mich getan hat. Und am Kreuz, das ist nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel, das ist der Fahrplan für dieses Leben. Am Kreuz bekomme ich die Kraft, ob der Liebe, die mir zuteil wird, auch dem anderen Dinge, die man wirklich einfach so zudecken kann, sofort zu vergeben, ohne dass es überhaupt auf mich zukommt. Ich entscheide mich einfach. Ich bringe es nicht mehr hoch, weder vor Gott, noch vor ihm, noch vor mir, noch vor Dritten. Das kann man machen. Das wäre die erste und wahrscheinlich eine der feinsten Reaktionen, einfach übersehen. Oder man könnte es auch zudecken nennen. Eine zweite Reaktion, und daran erkennen wir, dass die Bibel nicht einfach Konflikte unter den Teppich kehrt, ist Aussöhnung. Wenn ein Vergehen zu schwer ist, dass man darüber hinwegsehen könnte, oder eine Beziehung bereits geschädigt ist, dann müssen wir persönliche oder zwischenmenschliche Probleme lösen. Und das geschieht durch Aussöhnung. Und Aussöhnung heißt Schuldbekenntnis und liebevolle Zurechtbringung. So wie wir es eben schon mal gekennzeichnet haben. Aussöhnung geschieht als erstes. Ich frage mich, wie kann ich jetzt Gott verherrlichen? Wir kommen nachher nochmal ausführlich darauf. Zweitens, indem ich erstmal meinen Teil beitrage und sage, was ich verkehrt gemacht habe. Und Denk bitte dran, du kannst das selbst nicht sehen. Du musst meistens andere Geschwister um Hilfe bitten, um zu erkennen, welchen Teil du zu dem Konflikt beigetragen hast. Und dann erst als drittes und dann mit dem richtigen Motiv, indem ich jemanden liebevoll auf seine Übertretung anspreche. Nur unter vier Augen. Ich kann gar nicht müde werden, dieses Szenario immer wieder vor unsere Augen zu malen. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, die diesem Matthäus 18-Prinzip des Herrn Jesus ganz scharf Folge leistet. Ich meine nicht damit, ständig Gemeindezucht übt, sondern was ist der erste Schritt? Wenn wirklich ein Bruder gegen dich oder eine Schwester gegen dich gesündigt hat und es ist nicht angebracht, das zuzudecken, was ich ja darf nach 1. Petrus 4, Vers 8, dann gibt es nur eine Option. Nur eine einzige. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen vielleicht, wenn es um sexuelle Gewalt geht und ich bin demjenigen nicht gewachsen, dann kann ich gleich zu dem nächsten gehen. Aber eigentlich, das war jetzt mal ein Beispiel, aber eigentlich gibt es nur eine Vorgehensweise. Ich rede mit ihm allein drüber. Und mit keinem anderen. Nicht mit meinem besten Freund. Nicht mit den Ältesten. Ja, es gibt Ausnahmen. Wenn jemand, wie gesagt, oder vielleicht darf ich das als Beispiel bringen, eine Schwester sieht, wie ein Bruder wirklich ganz grob sündigt, sodass es sogar andere schädigt und sie hat gar nicht die Stellung, ja, ihn zu ermahnen, dann ist es klar, dass sie sich Hilfe sucht. Also es gibt Ausnahmen. Aber stellt euch mal eine Gemeinde vor, die grundsätzlich diesem Prinzip folgt, ich rede niemals über die Sünden eines anderen vor Dritten. Es sei denn, ich habe erstmal in Liebe versucht, mit demjenigen drüber zu reden. Das wäre eine andere Gemeinde. Das wäre verrückt. Also im guten Sinne. Ja, das wäre so außerirdisch, im buchstäblichen Sinne, ist kaum auszuhalten. Weil die Welt kennt nur das. Das ist ja nur Tratsch und Klatsch. Klatsch und Tratsch. Ja, das ist der Grund, warum die Telekom doch noch ein bisschen Geld verdient. Ja, weil die Telefonate dauern unendlich lange, um sie so richtig über die Schwester oder den Bruder auszulassen. Aussöhnung nach Matthäus 18, nach diesen Prinzipien. Und nach Matthäus 18 heißt auch nach Galater 6, wenn auch ein Bruder von einem Fehltritt übereilt wird, dann bringt ihr, die geistlich sind, einen solchen in dem Geist der Sanftmut zurecht. Daran kannst du dich messen, ob du wirklich an dieser zweiten Strategie angekommen bist oder ob du dich vielmehr hier drüben befindest. Wenn du schreist, wenn du beißt, wenn du trittst, dann ist das keine Zurechtbringung, dann ist das keine Aussöhnung nach den Prinzipien von Matthäus 18. Dann ist das ein Aggressionsverhalten. Wenn es mir wirklich selbst leid tut, dass der Bruder oder die Schwester so in dieser Sünde gefangen ist, weil sie eben nicht um Gottes Ehre bemüht sind und für Gott leben. Wenn ich in dem Bewusstsein zu ihm gehe, es gibt nichts, was mir fremd ist. Es gibt nichts, was nicht auch ich getan habe oder tun könnte. Oder es gibt keine Art von Sünde, in der ich nicht schon längst versucht wurde und auch gesündigt habe. Wenn ich in diesem Geist auf meine Schwester zugehe, stehen die Chancen sehr, und die ersten zwei Schritte gegangen bin, um Gottes Ehre bemüht bin, das richtige Motiv habe und meine eigene Schuld bekannt habe. Ihr Lieben, das wäre wieder eine Gemeinde kaum wiederzuerkennen. Ich glaube nicht nur, dass ganz viele Konflikte sich so im Stillen lösen würden, ich glaube sogar, dass unsere Beziehungen umso fester werden würden. Weil ich gehe zu dir und obwohl ich dich zurechtbringen will, sage ich zu dir, weißt was, du, ich muss dir sagen, ich habe schon mindestens in der Art oder vielleicht sogar noch mehrfach oder größer gesündigt. Ich weiß das und ich möchte wirklich nur aus Liebe mit dir darüber reden. Und ich möchte als erstes sagen, du, ich habe auch zu dem Konflikt beigetragen. Und ich will dich wirklich jetzt nicht in die Tonne treten. Ja, ich will dir nichts Böses. Ich möchte, dass unsere Beziehung richtig gut wird. Und das Evangelium bietet die Möglichkeit, weil so wie wir angefangen haben, so sollen wir laufen. Ja, angefangen habe ich doch wie? Mit einem Offenbarungseid. Als wir jung waren im Glauben, haben wir gesagt, wir haben Gnade unwahrscheinlich nötig. Ich bin auf Gnade angewiesen. Ich kann gar nicht anders leben. Ja, jetzt, wo wir schon etwas älter sind im Glauben, wollen wir es jetzt anders vollenden? Oder ist das nicht schön, wenn ich jetzt auch als gereifter Christ ganz ehrlich immer wieder vor meinem Bruder bekennen kann, du weißt was, ich bin auf die gleiche Gnade angewiesen wie du. Und wir brauchen beide Gnade. Und wenn das zu einer Aussöhnung führt, das habt ihr sicher hoffentlich auch schon selbst erlebt, eine Beziehung, die so versöhnt ist, sich so genähert hat mit einem offenen Herzen, was die eigene Sündhaftigkeit bekennen kann. Darf ich doch. Ich habe es doch vor Christus getan, dann darf ich es auch vor Menschen. So eine Beziehung wird viel enger, viel fester, weil man sich mehr vertraut, weil man sich besser kennt. Weil man weiß, der andere meint es gut mit ihr und mit mir und der steht auf der gleichen Stufe wie ich. Das ist echte Aussöhnung nach Jesu-Prinzip. Verhandlung. Natürlich gibt es auch Dinge, also eigentlich, ich bin der Überzeugung, diese beiden ersten Schritte, die können jedes zwischenmenschliche Problem in der Regel lösen. Ja, es gibt Ausnahmen und dann muss es weitergehen, aber ich glaube, dass wirklich 99% eigentlich an dem Punkt schon, wenn sie wirklich nach biblischer Vorgehensweise und mit biblischer Einstellung, nach Galater 6,1 getan werden, ich glaube, dass die meisten schon auf die Art und Weise gelöst werden können. Natürlich gibt es dann trotzdem vielleicht noch Dinge wie, ja, dann müssen noch Sachen geklärt werden, wie Eigentums- oder Geldverhältnisse. Oder sagen wir, es gibt einfach doch Probleme, wo ein Interessensausgleich stattfinden muss. Natürlich muss vielleicht auch mal was verhandelt werden, aber da gibt es auch biblische Prinzipien für. Philipper 2, Vers 4 zum Beispiel, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Und wenn ich wirklich um Gottes Ehre bemüht bin, dann kann ich vieles loslassen. Ja? Guck mal, du kannst sogar ein Erbe sausen lassen, wenn du damit einen Streit verhinderst und Christusähnlicher geworden bist. Das kann man. Es tut weh wahrscheinlich. Aber dieses Weh kann gestillt werden, wenn ich mir mit Fug und Recht sagen kann, ich habe mich verhalten wie Christus. Christus, dem alle Ehre gebührte, der es verdient hat, hat es nicht wie einen Raub festgehalten, das ist der Kontext, Gott gleich zu sein. Sondern er hat alles losgelassen. Wenn du also was loslässt, hey, das ist Christusähnlichkeit. Vermittlung, ja, das wäre der nächste Schritt, auch nach Matthäus 18, wenn es wirklich keine Lösung gibt und ich habe alles versucht nach biblischen Prinzipien, natürlich muss es dann nicht stecken bleiben. Dann gibt es auch die Möglichkeit, sich Zeugen zu nehmen und die sollen dann, also ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht, dass beide gesündigt haben, dann sollen die vermitteln. Wenn es tatsächlich eine Sünde ist, die nur auf einer Seite ist und es gibt es, ja, es gibt es tatsächlich, dass nur einer schuldig geworden ist, dann müssen auch Zeugen auftreten und müssen das feststellen, denn es herrscht keine Willkür in der Gemeinde und deswegen gibt es auch einen Schlichtungsprozess. Oder wie gesagt, wenn zwei Streithähne eigentlich dabei eine Rolle spielen, dann soll dieser Schlichtungsprozess wirklich auf jeden Fall oder der soll immer in der Gemeinde stattfinden und nicht vor weltlichen Gerichten ausgetragen werden. Und ich komme noch, also das ist Vermittlung, Entschuldigung, ich habe jetzt eins wahrscheinlich übersprungen. Und Schlichtung, das ist etwas, was, glaube ich, den meisten von uns relativ fremd ist, aber interessanterweise die Welt kennt und praktiziert. Also ich habe es noch nie erlebt, dass das tatsächlich in der Gemeinde gemacht wurde. Aber der Unterschied zwischen Vermittlung und Schlichtung bedeutet, das ist die nächste Stufe, bei einer Schlichtung konnten sich die zwei immer noch nicht annähern. Also es geht jetzt nicht um Gemeindezucht, bei einer Gemeindezucht wird nicht geschlichtet, sondern wirklich, es sind zwei Interessen und die können sich einfach nicht einigen. Sie können sich trotzdem nach Einhaltung aller Prinzipien nicht einigen. Bei einer Schlichtung erwählt man sich, das macht die Welt. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, wenn ihr das aufmerksam verfolgt habt, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, mit Stuttgart 21. Da erwählt man sich, hoffentlich in unserem Fall nicht Heiner Geißler, sondern weise Älteste oder vielleicht sogar, wenn es ein Streit ist, der die ganze Gemeinde umfasst, was es leider gibt, weise Älteste aus anderen Gemeinden, aber man nimmt die nicht nur zum Friedenstiften, sondern bevor die Friedenstiftung losgeht, sagt man, wir stellen uns alle unter das Urteil, was diese Männer fällen werden. Boah. Habt ihr das schon mal gemacht? Also ich habe es nie erlebt, muss ich sagen. Die Welt macht sowas. Und kommt zu einer Lösung. Ja, und wir vertrauen nicht anderen weisen Männern, uns einfach mal unter sie zu stellen. Und wie gut wäre das, weil ihr kennt vielleicht diese Krux, was macht man, ich will jetzt ich habe wirklich kein Beispiel von denen, die hier im Raum sitzen, im Blick, aber was macht man, wenn eine ganze Gemeinde im Aufruhr ist? Wenn eine ganze Gemeinde im Streit ist, dann ist ja keiner mehr da. Ja, dann sind, in Anführungszeichen, sind keine Ältesten mehr da, weil die vielleicht mitbeißen und schlagen und stechen. Was macht man da noch? Das ist die Zeit für Schlichtung. Das ist die Zeit, weil ich glaube nicht an ein presbyterianisches Modell. Ja, dass es doch noch einen Rat über allen Gemeinden geben muss, die dann direktiv in alle Gemeinden reinzureden haben. Wir glauben nur mal an die Selbstständigkeit der Ortsgemeinde. Aber gerade wir, die wir so fest darauf bestehen, Selbstständigkeit der Ortsgemeinde, ich glaube, wir werden da oft schuldig, dass wir in so einem extremen Fall nicht bereit sind, uns unter das Urteil von weisen Männern, die wir alle erwählt haben, ja, man kann sich ja darauf einigen. Aber vorher, bevor sie das Urteil sprechen, bevor überhaupt die Schlichtung beginnt, muss man sich verpflichten, dem Urteil Folge zu leisten. Ist hart, ja, ist dann auch nicht mehr so freiwillig. Seht ihr das hier unten? Da unten habe ich das stand auch nicht im Original, aber mir ist das aufgefallen. Die linke Seite geschieht viel freiwilliger. Aber je mehr du zur rechten Seite kommst von diesen Versöhnungsstrategien, umso unfreiwilliger werden sie. Aber das kann auch gut sein, weil Gott sie uns so geboten hat. Denn schaut mal das Ende dieses Spektrums an, Gemeindezucht. Das ist selbstverständlich völlig unfreiwillig. Keiner lässt sich freiwillig und gerne unter Gemeindezucht stellen. Aber Gemeindezucht ist auch eine Versöhnungsreaktion und eine Versöhnungsstrategie, die uns der Herr Jesus Christus ganz deutlich in Matthäus 18 geboten hat. Ich weiß, dass das sehr unmodern ist und dass viele, viele, selbst in Anführungszeichen bekennende Christen und Gemeinden, keine Gemeindezucht mehr praktizieren, weil ihnen das zu kompliziert ist oder weil es vielleicht die Leute vergrämt, ja, sie Angst davor haben. Aber ihr Lieben, es ist katastrophal, wenn man die Gemeindezucht nicht praktiziert. Es ist schlimm, es gibt da auch beide Extreme. Es gibt Gemeinden, oder ich will so sagen, Gemeindezucht ist ein unwahrscheinlich scharfes Messer. Und weil es so scharf ist, müssen wir uns vor beiden Irrtümern bewahren. Vor dem ersten ist nie zu gebrauchen und vor dem zweiten ist leichtfertig einzusetzen. Und natürlich weiß ich, wir sind als Gemeinden daran schuldig geworden, dass Gemeindezucht falsch und leichtfertig eingesetzt wurde. Ja, vielleicht können wir mit dem gleich ein bisschen aufräumen. Wo wird denn Gemeindezucht behandelt? In Matthäus 18. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr alles Gute, weil wir die Zeit nicht haben, alles gute Bibelkenner seid. In Matthäus 18, Matthäus 18, 15 bis 17, redet der Herr Jesus von Gemeindezucht. In was bettet der Herr Jesus denn seine detaillierte Belehrung von Gemeindezucht? Was ist denn der Kontext des Kapitels? Vorher, der gute Hirte geht dem verlorenen Schaf nach. Das ist der Kontext vorher. Und der Kontext nachher stimmt Petrus an, wenn das so ist, wie so oft soll ich dann meinem Bruder vergeben? Ja, 7-mal? Nein, 7-mal, 70-mal. Und dann gibt der Herr Jesus dieses, wenn ich das sagen darf, hervorragende, das klingt so oberlehrerhaft, aber es ist wirklich einmalig, dieses Gleichnis, dieses Beispiel vom Schalksknecht, was im Grunde genommen die Kraft des Evangeliums ausdrückt und auch wieder Zurechtbringung zum Ziel hat. Das Ziel ist Zurechtbringung. Das ganze Kapitel redet von Zurechtbringung. Ja, am Anfang vom Ziel und am Ende vom Motiv, von der Kraft zur Zurechtbringung. Weil mir so viel vergeben wurde, kann ich um des anderen Willen wirklich leben und versuchen, ihn zurechtzubringen. Und muss nicht auf mein Recht beharren. Weil Christus mir alles vergeben hat, kann ich das Kleine vergeben. Und in dieses Kapitel, in diesen Rahmen, bettet der Herr Jesus Gemeindezucht ein. Gemeindezucht ist nicht dazu da, um unliebsame Geschwister aus der Gemeinde zu kicken. Da muss es einen langen Atem haben. Gemeindezucht ist nur dafür da, um zurechtzubringen. Aber natürlich, es muss auch eingesetzt werden, weil es gibt ja nur eine Sünde, die wirklich letztendlich zur Gemeindezucht führt, und das ist nicht die kleine und die große Sünde, sondern nur eine: Unbußfertigkeit. Zu jedem Moment, wenn der Bruder zu mir sagt, es tut mir leid, ich will anders, obwohl er noch gar nicht viel anders kann, ja, und noch nicht viel gelernt hat. Er muss dann viel trainieren und unterwiesen werden in einem besseren Weg. Das wollen wir ihm alle zugute halten. Aber sobald er sagt, ich habe falsch gehandelt, ich bin der Mann, ja, 2. Samuel 12, dann gibt es keine Gemeindezucht. Gemeindezucht gibt es nur, wenn jemand beständig sagt, nein, 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 ich will an dieser Sünde festhalten. Dann geht es Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und dann muss es auch zum letzten Punkt kommen. Und da hatten wir uns mal drüber unterhalten, darf ich euch mal so offen sagen als Älteste, aber wir sind uns da ganz einig drüber. Gemeindezucht bedeutet wirklich Ausschluss, kompletter Ausschluss aus der Gemeinde Jesu. Das ist sehr scharf. Das ist nicht nach dem Modell, ah, er darf alles machen, aber nicht mehr predigen. Ah, er darf alles, aber nicht mehr am Brotbrechen teilnehmen. Das ist unbiblisch. Wenn es wirklich zum letzten Schritt kommt, dann muss es der letzte Schritt sein, Ausschluss aus allen Segnungen, die die Gemeinde Jesu zu bieten hat. Leider sieht das ja kaum noch jemand als Verlust an, weil wir so verdorben sind in unserem Denken. Aber ihr Lieben, das ist das Schlimmste, was nach Jesu Gedanken einem Christen auf dieser Welt passieren kann. Oder eines der schlimmsten Dinge, sagen wir es nicht so übertrieben. Wenn ich ausgeschlossen werde von all den Segnungen, die mir die Gemeinde bringt, in meiner Nachfolge und im Lauf zu seiner Verherrlichung zu leben. Das ist eine Katastrophe. Das ist buchstäblich, was es heißt, ja, freiwillig zu sein, dem Satan übergeben zu sein. Gemeindezucht ist das Ende, ja. Das geschieht dann auch, seht ihr, in der Öffentlichkeit und ist eine erzwungene Maßnahme, aber ist eine biblische Versöhnungsstrategie oder Reaktion, um echten Frieden zu stiften. Denn vom Herrn Jesus stammt das Wort oder das Beispiel, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Leib. Und wenn ihr Gemeinden habt, die nicht mehr Gemeindezucht praktizieren, habt ihr irgendwann mal Gemeinden, die überhaupt keine Ehrfurcht mehr vor Sünde haben. Aber ich möchte schließen, und ich hoffe, wir kommen da noch ein bisschen voran. Ich möchte schließen mit dem fünften Punkt. Konflikte sind Gelegenheiten. Konflikte sind Gelegenheiten. Konflikte sind Gelegenheiten, Gott zu verherrlichen, anderen zu dienen und in das Bild Jesu zu wachsen. Konflikte sind Gelegenheiten, Gott zu verherrlichen. Wir hatten eingangs schon mal erwähnt, ihr Lieben, was ist wirklich, wenn man gewichten möchte, das höchste Ziel für mein Leben? Was überstrahlt alles? Der Jesus hat es gesagt, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Das gilt immer, zu jeder Situation. Oder wie es Paulus anders ausdrückt im Brief an die Korinther, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und diese Schriftstelle präsentiert wirklich eine radikal andere Sichtweise auf Konfliktsituationen. Paulus ermuntert uns hier in diesem Abschnitt, ich lese mal den ganzen Abschnitt, wer will, kann ihn mit aufschlagen, 1. Korinther 10, Vers 31. Und ich habe gerade meinen Sinn geändert, weil ich auf die Uhr schaue. Wir machen noch 5 Minuten weiter, weil wir wollten ja eigentlich im Viertel vor schon schließen. Ja, wir machen nur den ersten Gedanken und es ist, glaube ich, besser, diesen fünften Punkt, Konflikte sind Gelegenheiten, das nächste Mal dann in Ruhe und ausführlich durchzugehen, weil es doch ein großer Punkt ist und ich noch 10 Seiten Skript hier liegen habe. Ja, aber wenigstens den ersten Gedanken, nur von dieser Schriftstelle. 1. Korinther 10, Vers 31 bis 11, 1. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, bitte, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen. Merkt ihr, der Kontext ist Konflikt. Da war Anstoß, die waren sich Anstoß, sogar beim Essen. Ja, was darf ich essen? Wo darf ich essen? Was darf ich? Also nicht nur jetzt die Speise selbst, sondern es kann auch Rindfleisch sein oder Huhn, aber es war vorher im Götzentempel, da haben sich alles drüber gestritten. Seid nun unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch in allen Dingen, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Vers 1 von Kapitel 11, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. 3 Dinge, und das sind die 3 Dinge von dem Punkt 5, stecken in diesem Abschnitt. Es ist eine radikal andere Sichtweise auf Konflikte, weil Paulus ermuntert uns hier, Konflikte als Gelegenheit zu erkennen. Als Gelegenheit, als erstes Gott zu ehren, dem anderen zu dienen, also Gott zu ehren, Vers 31, dem anderen zu dienen, Vers 32, und in Christus Ähnlichkeit zu wachsen. Vers 33 und Kapitel 11, Vers 1. Nur diesen einen Gedanken, weil er einfach schön ist und damit kann man gut in den Abend gehen. Konflikte, ihr Lieben, sind Gelegenheiten nach Paulus Sinn und auch nach Gottes Sinn, Gott zu verherrlichen. Der Punkt hat mehrere Unterpunkte. Wir nehmen nur den einen ersten Gedanken. Ich kann in Konflikten tatsächlich zur Verherrlichung Gottes leben, weil ich in Konflikten Gott nachahmen kann, Gott imitieren kann, Gott in dieser Welt darstellen kann. Noch einmal, ich spule noch mal zurück. Wenn ich in Konflikt komme mit meiner Schwester und die Schwester mit mir, was ist das Erste, an was wir beide denken? Naturgemäß. Ich will Recht haben. Ich will mich durchsetzen. Oder ich will meine Ruhe haben. Ja, das wäre das andere Extrem. Aber beides Mal denke ich im Grunde genommen nur an mich. Wie ich meinen Frieden haben kann oder wie ich mein Recht durchsetzen kann. Das ist naturgemäß der erste Gedanke. Wir wollen unbedingt Recht haben. Doch als Christen sollten wir, wie ich es eingangs schon gesagt habe, ganz anders denken. Schau doch mal, es gab wirklich und es gibt noch heute einen viel, viel größeren Konflikt als den wir austragen und jemals haben werden zwischen Menschen. Und das ist der Konflikt zwischen Menschen und Gott. Und der besteht zu Recht und da hat nur einer Schuld. Das sind wir. Und ich muss doch als jemand, ich rede nicht von den Menschen draußen, die das nicht kennen, die kein Motiv und keine Motivation haben. Denen werfe ich nichts vor, die haben keine Kraft. Aber wir als Christen müssen doch ganz anders denken, wenn es um Konflikte geht, wo wir doch durch das Blut Jesu von dem größten Konflikt, den allein wir verschuldet haben, gerettet wurden. Der größte Konflikt besteht nicht zwischen mir und meiner Schwester, der größte Konflikt besteht zwischen mir und Gott. Und ich behaupte, diesen Gott angeschaut zu haben, zumindest so weit erkannt zu haben, dass ich verstanden habe, Gott hat nicht darauf bestanden, Recht zu haben. Gott hat mir Gnade gezeigt. Und das hat ihn viel gekostet. Das hat ihn alles gekostet. Wie kann ich es zulassen, das außer Acht zu lassen, wenn ich weiß, ich stehe im Konflikt mit meinem Nächsten? Ich weiß, wir können das, weil wir alle ein bisschen schizophren sind. Aber das ist eine Katastrophe. Christus hat sein Leben für mich gegeben, um meinen größten Konflikt, den nur ich verschuldet habe, zu lösen. Und jetzt will ich Schalksknecht sein und das, was tatsächlich eine gewisse Schuld darstellt, ja, ist keine Kleinigkeit gewesen, was der eine Knecht dem anderen schuldete. Das will ich nicht vergeben. Ich will nur an die Durchsetzung meiner Gerechtigkeit oder an meinen Frieden denken. Ihr Lieben, das geht nicht anders. Als Christen müssen wir uns mit im Konflikt als erstes mit der Frage auseinandersetzen, Mensch, wie kannst du, wie kann ich jetzt Gott verherrlichen? Auch wenn das völlig gegen unseren Strich geht und völlig unnatürlich ist. Aber das gehört nun mal dazu, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Der ist schon vollkommen, der ist schon da. Aber der muss angezogen werden. Da müssen alte Denkweisen abgelegt, Römer 12, Vers 1 und 2, und neue Denkweisen angezogen werden. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste und die vornehmste Denkweise von allen im Konflikt. Wie kann ich jetzt zu Gottes Verherrlichung leben? Wenn ich und du so anfangen zu denken, wisst ihr, was dann passiert? Dann können Konflikte sogar etwas Attraktives haben. Die können sogar etwas Gutes haben. Nicht der Konflikt selber, das ist traurig und das ist immer ein Produkt der Sünde. Nicht die Folgen des Konflikts, die können ja manchmal drastisch und schlimm sein. Und die müssen auch teilweise, kommen wir auch drauf, begrenzt werden. Oder haben wir auch schon ein Stück weit von gesprochen, ja, Gemeindezucht. Aber die Tatsache, dass ich in einem Konflikt stehe, bedeutet, ich habe jetzt eine Gelegenheit, so zu reagieren und das zu zeigen, was Christus an mir gezeigt hat. Selbst wenn der andere hundertprozentig falsch liegt, und ich hundertprozentig richtig liege. Darum geht es dann gar nicht mehr. Versteht ihr? Das hat sich völlig verändert, das Motiv. Es geht nicht mehr als erstes ich und ich will mein Recht, sondern als erstes Gott und ich möchte ihn verherrlichen. Und wenn ich jetzt anfange, nur mal den Gedanken zu denken, das ist immer so, hat der Herr Jesus auch gemacht. Als erstes hat er seine Jünger für was beten lassen und dann hat er sie in die Ernte geschickt. Und so müssen wir uns auch verändern. Ich muss wenigstens mal so einen Gedanken das erste Mal denken. Mensch, es geht gar nicht darum, Recht zu kriegen mit meinem Nachbarn und dem Apfelbaum oder der Hecke, die ständig über meine Seite wächst. Darum geht es gar nicht. Selbst wenn du hundertprozentig Recht hast nach der hessischen, was weiß ich, Ordnung. Das ist gar nicht das Ziel. Du hast ein falsches Ziel vor Augen. Das wahre Ziel muss für dich sein, Gott zu verherrlichen. Und du kannst gerade jetzt in dem Moment, das ist die Gelegenheit, Christus in dieser Welt präsentieren. Weil er hat sein Leben für meine Schuld gegeben. Er war völlig im Recht und ich war völlig im Unrecht. Und das ist eine Gelegenheit. Das ist mein Auftrag. Das ist doch, und das ist wirklich sinnerfüllend. Ich will euch, und nicht ich, das Wort verheißt euch das. Ich will euch verheißen, wenn wir so anfangen zu leben, können wir als gefallene Menschen, die Gnade gefunden haben in einer gefallenen Welt, die immer noch voll von Konflikten ist, tatsächlich ein erfülltes Leben, ein erlöstes Leben leben. Erlösung bedeutet nicht die Abwesenheit von Konflikten. Erlösung bedeutet, mit Konflikten ganz anders umgehen. So wie Christus uns das aufgezeigt hat. Dazu braucht es natürlich Kraft. Das kann ich eigentlich gar nicht. Da widerstrebt sich in mir alles. Und der natürliche Mensch kann es gar nicht. Und Paulus weiß das. Und deswegen, ich gebe euch nur mal eines von Dutzenden von Beispielen aus dem Neuen Testament, wenn er die Christen ermahnt, in Frieden miteinander zu leben. Schlagt bitte, und damit schließen wir Kolosser 3, Vers 12 auf. Paulus schreibt den Kolossern, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, Doppelpunkt. Herzliches Erbarmen, denkt man an Konflikte jetzt. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Und wer es, das klingt jetzt oberlehrerhaft, aber ich sage es mal so, und wer es noch nicht verstanden hat, dem sagt es dann noch deutlicher, ertragt einander. Ertragt einander. Und vergebt euch gegenseitig. Wann sollen wir einander vergeben? Nicht, wenn der andere auf allen Vieren angekrochen kommt, sondern wenn einer Klage gegen den anderen hat. In dem Moment, vergeb einander. Wir kommen noch auf Vergebung und man muss das auch differenziert sehen, das weiß ich. Wie, und das ist jetzt das Vorbild, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und zu diesem allen zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Woher bekomme ich die Kraft, so außerirdisch, so Christus-ähnlich zu leben, indem ich mich darauf besinne, wer ich bin in Christus? Kolosser 3, Vers 12 nochmal. Der sagt nicht, zieht nun an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Er sagt, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte. Er fasst damit im Grunde genommen das alles zusammen, was er vorher, studiert es mal für euch selbst, im Kolosserbrief vorher in den Kapiteln gesagt hat. In Christus, in Christus, in Christus. Besinne dich darauf, wer du bist in Christus, der Imperativ, Entschuldigung, der Indikativ. Und dann kannst du auch das tun und leben, was du sein sollst in Christus, der Imperativ. Aber ohne dieses Besinnen auf, wer du bist in Christus, gibt es kein Leben wie Christus und für Christus. Was kannst du dafür, dass Christus dich auserwählt hat? Gab es irgendwas in dir? Was kannst du dafür, dass er dich vollkommen heilig gemacht hat? Vollkommen. Er hat dir sein Kleid der Gerechtigkeit überkleidet. Was kannst du dafür, dass er dich wirklich liebt, bis in den Tod geliebt hat? Und ihr Lieben, damit schließe ich zwei Sätze. Mein Umgang mit den Konflikten mit anderen Menschen ist tatsächlich ein Thermometer. Es ist ein Gradmesser, wie ich mich tatsächlich in Christus oder Christi Liebe bade. wie ich mich wirklich täglich in dem Mantel seiner Barmherzigkeit kleide. Wenn du merkst, dass du zu lange Füße hast und ständig jeder draufsteht, dann musst du neu dich in dem Mantel seiner Gnade bergen. Du musst neu erkennen, wer du eigentlich wärst ohne Christus und nun bist in Christus. Völlig unverdient. Und das ist genau das Prinzip, was der Herr Jesus selbst dem Petrus, wenn er fragt, wie oft soll ich da vergeben? 490 Mal, wie soll das gehen? Und dann sagt er ihm, schau an, was dir vergeben wurde. Und dann bekommst du Kraft, wirklich so zu leben, dass es mich verherrlicht. Und das Zweite, offensichtlich, hier geht es hier wirklich um Gottesdienst, um Anbetung. Und das noch als letzten Gedanken. Gottesdienst, ihr Lieben, findet nicht einfach nur sonntags zwischen 10 und halb 12 statt. Gottesdienst findet zu Hause statt. Wie du gerade mit deinen Nächsten umgehst. Ob du da wie Christus mit ihnen umgehst. Ob du da Christus verherrlichst. Ob du da das Leben lebst, was Christus gelebt hat und mit der er dich und die Liebe zeigst, mit der er dich geliebt hat. Wir schließen einfach an der Stelle. Wahrscheinlich war der erste Punkt von diesem Punkt Nummer 5 schon zu viel, aber ich hoffe, ihr, vor allem die Diakone und die Ältesten sehen es mir nach, weil die jetzt noch eine Sitzung haben. Ihr habt ja jetzt ansonsten Kaffeepause. Stehen wir noch auf und beten den an und reden mit dem, über den wir geredet haben. Herr Jesus Christus, dein Wort ist vollkommen, es ist kostbar, es rüstet völlig zu. Herr, es ist sogar köstlich, wie du sagst, und es stimmt wirklich. Vergib uns, dass wir, und auch ich, in unseren Gedanken weit weg bin, ganz oft im alltäglichen Leben, wenn es darum, gerade um den Umgang mit Konflikten geht. Herr, du weißt, dass ich und wahrscheinlich wir alle als erstes und manchmal nur uns selbst sehen und unser Recht und unseren Frieden oder unser Wohlergehen. Vergib uns unsere Schuld und hilf uns doch, dass wir Konflikte sogar als Gelegenheiten sehen. Als erstes, um dich zu verherrlichen, Herr, um dich darin zu sehen. Du misst das alles ab, Herr, du bist der Souverän und du gibst uns Gelegenheiten, um dich zu verherrlichen, um deine Liebe, um deine Treue, um deine Gnade, um deine Milde, um deine Barmherzigkeit, um deine Langmut, um die Frucht deines Geistes, ja, zu entwickeln und auch vor Menschen zu zeigen. Als erstes vor denen, die uns ganz nahe sind, vor den Gläubigen, aber auch als Beispiel, Herr, für die Welt. Hilf uns, Herr, dass wir wirklich einen Unterschied machen, dass wir nicht so leben wie die Welt und dass wir gerade mit dem Thema Konflikt so umgehen, wie es deinem Wort, deiner Weisheit entspricht. Dir zur Ehre, Herr. Amen.